Wer ist Ihr literarischer Held? Das haben wir den Schriftsteller Alban Nikolai Herbst gefragt.
Den Begriff des Helden, auch der Heldin, mag ich nicht. Jetzt zwar, in den Zeiten neuen, furchtbaren Kriegs, wird er in den Mündern wieder geführt, doch bleibt der Held so tump, wie er war. Er soll siegreich draufhauen und niedermetzeln können, in einem Worte morden. So etwas setzt entweder Hass, panische Angst oder, und das macht es schlimm, eklatante Dummheit voraus. Deshalb ist der Held unseres Gegners kein Held, sondern ein Monster. Genauso umgekehrt, unser Held ist das Monster der anderen. Wie die Zusammenhänge tatsächlich sind, führt uns fast jeder Blockbuster vor. Es geht um Legitimierung von Gewalt, ja ihre Feier. Aber in der wirkt Faszination mit. Die ist eine ebenso irritierte wie staunende Lust, eine psychische Abwehrbewegung, die uns schützt, indem sie den Schrecken quasi erotisch herumdreht. Der Tod wird da fruchtbar. Weshalb mir, nach meinen literarischen Helden gefragt, ein Monster eben auch einfällt, das mich, wenn ich es mit Mephistopheles, bei Goethe, berühmtem Satz verbinde, er sei ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will, das Gute aber schafft, das mich also ins Gelände einer moralisch spannenden These führt. Schon weil sich der Satz umkehren lässt und kein geringerer der Kronzeuge ist als Graf Dracula, der Boyar. Wahrscheinlich ist er es gewesen, der mich ins dunkelwogende Meer der Ambivalenzen stürzte. Vor meiner Lektüre dieses Romans von Bram Stoker waren all meine Helden gut gewesen. Das war fortan vorbei. Ich begriff zum ersten Mal Tragik, spürte sie, sie erfüllte mich leiblich. Zudem vermittelt über eine Romanästhetik, deren Erzählung sämtliche zu ihrer Zeit existenten medialen Techniken thematisiert. Auch dies, Vorurteilslosigkeit und Neugier anstatt Scheu vor Umbrüchen, hatte Folgen für mein Werk. Zudem sind da diese Sätze, die locken und drohen zugleich. »Hören Sie die Kinder der Nacht, was für eine Musik sie machen«, ruft der Graf gegenüber seinem Gast aus. Eben diese Musik wird dem verlorenen Mann später eine Flucht ins Leben verwehren. Schönheit und Lebensgefahr, der Graf vermählt sie. Die Innenwelt des 15-Jährigen, der ich bei erster Lektüre des Buches war und der schon pubertätshalber über den Tod dauernd nachdachte, hat das geformt. Die Eleganz dieses Schreibens, seine Fluidität sind ungeheuer. Ungeheuer, eben, man muss es nur anders betonen. Zusammen mit dem Plot wirkt ein Amalgam, das diese Dichtung zu einem der spannendsten Romane der Weltliteratur gemacht hat. Um es mit dem Grafen zu sagen, wir sind nicht die Ihrigen und manches möchte Ihnen sonderbar erscheinen. Es ist vor allem das Wort sonderbar, das in mich eindrang. Das so bezeichnete abseitige, nicht normale bestimmt in Wahrheit die Geschehen, auch wenn es manchmal erst 100 Jahre später erkannt wird. Ein weiteres kam hinzu. Der mütterliche Haushalt, in dem ich aufwuchs, einen Vater gab es nicht, überhaupt keine Männer, war kalt protestantisch auf Arbeit und Erfolg orientiert. Aus Motiven, die ich heute verstehe. Doch Gefühle sind ein Hemmschuh, wenn es um Karriere geht. Ich sollte sie also nicht zeigen, sondern mich einzig um die Schule kümmern. Meine Aufsässigkeiten und Besessenheiten belegten, wie ich dagegen protestierte. Nun gab mir der Graf unversehens die Vermutung ein, die Gefühle meiner Mutter seien bloß verschüttet, aber doch da, man müsst sie nur befreien. Deshalb entscheidend ist die Frage, weshalb Graf Dracula böse wurde. Nein, er wurde nicht so geboren, sondern trägt eine Schuld ab. Wie im Parsifal Kundry lebenslang damit bestraft wird, niemals Gutes zu tun. Ich helfe nie, sagt Kundry in Richard Wagners Libretto. Sie darf es nicht tun, denn als sie den Erlöser am Kreuz hängen sah, hat sie laut gelacht. Bei Dracula indes war Lästerung der Grund, ja schwerste Hoheitsverletzung, doch aus tiefster Trauer. Die Legende erzählt, es habe sich des Grafen tiefgeliebte erste Frau in den Fluss gestürzt, um nicht als Sklavin der stürmenden Türken zu enden. Woraufhin ihr Mann, klagend um den Tod seiner Liebsten, Gott selbst, den Allmächtigen, anklagend verflucht habe. Dafür zur Strafe habe er als Untoter, nämlich als Vampir, in alle Ewigkeit weiterleben müssen. Dass jemand Böses tut oder wie Kundry nichts Gutes mehr tun darf, ist also Strafe. Ein Kern aller Tragik schält sich heraus. Es wird auch da deutlich, wo Werner Herzog seinen Dracula, den Nosferatu Klaus Kinskis, in furchtbar schneidendem Ton fragen lässt, »Ach, junger Mann, was wissen Sie denn vom Tod?« Genauso hätte er fragen können, »Was wissen Sie denn von der Strafe?« Schon das aber ist faszinierend, denn der Tod ist das Unheimlichste, mit dem wir es in unserem Leben zu tun haben. Ein nicht mehr und wahrscheinlich niemals Fühlbares, das wir künstlerisch inszenieren, um es ansehen zu lassen und dadurch bannen zu können. Genau deshalb sollen wir uns auch kein Bildnis Gottes machen. Wer das aber wagt, kommt dem recht nahe, was ein wirklicher Held für mich wäre. Und er oder sie tut es über seine bzw. ihre Figuren, in Erzählungen also. Indem Kundry sagt, dass ihn ihr helfe und stattdessen dem Zauberer Klingsor zu Willen sein muss, wird gegen die ganze Perversität des monotheistischen Strafegedankens die Menschlichkeit des christlichen Verzeihens gestellt und das eigentlich Revolutionäre deutlich, das die Lehren des Nazareners einmal bedeutet haben. Menschen handeln nach Gründen, die derart in ihnen wiegen, dass sie anders handeln nicht können. Deshalb die Notwendigkeit des Verzeihens. Zu strafen bedeutet das Unheil vermehren. Es hört erst auf, wenn die Strafe endlich vorbei. Aus diesem und nur diesem Grund erzählt uns Mina Harker, die Zeugin des Geschehens war, des Grafen Draculas Ende so. Ich werde mein ganzes Leben mit Freude daran denken, wie im Augenblick der endlichen Auflösung ein Schimmer von Glück über des Grafen Antlitz huschte, den ich eines solchen Ausdrucks gar nicht für fähig gehalten hätte.
Von Alban Nicolai Herbst ist übrigens gerade kein Helden, aber ein lyrischer Liebesband erschienen. Das sind Gedichte des Begehrens und diese Anrufung von Lust und Liebe ist auch und eigentlich immer eine Heldentat. Die Brüste der Bär im Berliner Diaphanes Verlag herausgekommen.